Wir nähern uns dem Ende und ich muss irgendwie etwas hinstellen, damit ich eine Uhr habe. Weil sonst. Oh, es ist schon 8 Uhr. Ja, ich habe auch vorne hier ein paar Leute, die mich erinnern werden. Wir wollen nicht zu lange hier bleiben. Aber wie wir gesehen haben, auch in den letzten Botschaften, die Fülle dieser Botschaften ist enorm groß. Und als wir damals miteinander besprochen haben, ja, was für ein Thema wollen wir denn eigentlich präsentieren? Was können wir der Gemeinde geben? Und so als wir gebetet haben und jeder hat sich überlegt, was er machen konnte oder präsentieren könnte. Und dann kamen wir zu einem Ergebnis, dass am Ende das alles, alle drei Botschaften so gut harmonieren, können wir nur Gottes Führung verdanken. Weil alles hat eigentlich mit dem gleichen Thema zu tun. Und wie wir auch in den letzten Botschaften gehört haben, sehen wir, wie wichtig diese Botschaft, was damals war, was wir auch angefangen haben am Donnerstag von 1888 ist. Wir haben gesehen, dass es die dritte Engelsbotschaft ist. Wir sollen auch diese Botschaft verkündigen, deswegen sollten wir auch verstehen, was sie ist. Und es war auch damals der Beginn des lauten Rufs. Und wenn wir die Ereignisse wieder sehen, der laute Ruf, Ausgießung des Heiligen Geistes durch den Spätregen, Versiegelung und Jesus kommt bald wieder. Aber nun mittlerweile sind wir schon mehr als 120 Jahre hier und warten, dass Jesus wiederkommt. Also haben wir festgestellt, dass irgendetwas schief lief. Und wir haben es immer wieder ansatzweise gehört. Gestern haben wir uns angeschaut, dass ein wichtiger Punkt in dieser Botschaft war wahre Reue. Wir wollen heute vielleicht ein schwierigeres Thema anschauen, was Rechtfertigung aus Glauben oder Gerechtigkeit aus Glauben auch noch zu sagen hat. Und vielleicht, wenn wir diese Botschaft hören, entweder wir stimmen zu oder sind nicht der gleichen Meinung. Es gibt immer die zwei Möglichkeiten. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und mein Appell an alle ist, dass wir nicht so reagieren wie die Menschen, die 1888 so reagiert haben. Dass sie aus Meinungsverschiedenheiten oder weil sie anders gedacht haben, die Botschaft gleich abgelehnt haben. Sondern lasst uns, wenn wir auch vielleicht nicht der gleichen Meinung sind, sagen, okay, es soll nicht so sein, wie ich denke oder dann ihr denkt, sondern lasst uns es prüfen anhand der Schrift und anhand des Geistes des Weissagung. Weil nur da haben wir sicheren Halt. Es ist nicht wichtig, was ich denke oder was jemand anders von uns denkt, sondern was die Schrift sagt. Wie wir auch gestern gesehen haben, und ich habe zweimal wieder das Zitat immer wiederholt, Satan fürchtet am meisten eine wahre Erweckung in der Gemeinde. Und wir versuchen, diese Botschaft niederzureißen, dass man sie nicht hört, nicht versteht oder was auch immer, dass man sie nicht annimmt. Auf der zweiten Seite ist, die Leute, die die Botschaft annehmen, will er versuchen, in andere Richtungen zu verführen. Das können Irrlehren sein oder Fanatismus. Satan schläft nicht. Und wenn wir die Geschichte anschauen, unsere Adventgeschichte, jedes Mal, wenn eine Erweckung auch stattfand, hat Satan versucht, sie durch einige Menschen, durch Fanatismus zugrunde zu richten. Und so wurde die Botschaft verflacht, obwohl sie richtig war. Aber bloß weil wenige Leute diese Botschaft aus dem Kontext gezogen haben, wurde dann das Ganze als extrem angesehen. Und deswegen möge Gott uns helfen, dass wir wirklich eine Gesinnung haben, geführt von dem Heiligen Geist, dass wir die Worte recht verstehen und es uns auch anreizt, mehr darüber zu studieren und zu lesen, damit wir bereit sind, wie wir schon immer wieder gehört haben, für Jesu Wiederkunft. Und wenn wir die Zeichen anschauen, sehen wir, es ist nicht mehr weit. Von daher haben wir keine Zeit zu verlieren. Und ich möchte auch heute nochmal bitten, dass wir zusammen nochmal beten zusammen, dass Gott meine Gedanken führt und meine Worte, damit ich sie richtig rüberbringe, weil ich bin nicht in der Lage. Und damit jeder von euch auch die Botschaft richtig versteht. Und wenn Missverständnisse entstehen, nicht irgendwie nachgrübeln, ja, was hat er jetzt dies gesagt oder das ist ja fragen. Wir wollen keine Missverständnisse haben. Wir wollen näher zu Jesus kommen. Lass unsere Häupter neigen und nochmal um seinen Segen bitten. Unser himmlischer Vater, Herr, wir kommen jetzt zu dir, weil wir dich brauchen. Herr, wir von uns alleine können nichts richtig verstehen. Wir brauchen dich. Herr, so wirke an jedem von unseren Herzen, besonders auch an meinem Herz. Entleere mich, Herr, von meinem Ich. Mögen nur deine Worte wiedergespiegelt werden. Verbirg mich hinter dein Kreuz, dass du erhöht wirst, und dein Wort, dass wir vorbereitet werden auf dein baldiges Wiederkommen, dass wir auch die Freude erleben können, hier jetzt schon mit dir zusammen zu leben. Herr, wir legen alles in deine Hände. Wirke du mit deinem Heiligen Geist an uns, so wie du es versprochen hast. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir hatten gestern eine kurze Beschreibung, was bedeutet das Gerechtigkeit aus Glauben. Könnt ihr euch noch erinnern, die Leute, die da waren? Ich will es jetzt nicht zu lange ausführen. Wir haben gesehen, was Gerechtigkeit ist. Dem Gesetz gehorchen. Wir haben gesehen, dass wir selber das Gesetz schon gebrochen haben. Und egal, ob wir danach wunderbar leben würden, wir haben schon das Gesetz gebrochen und wir brauchen einen Stellvertreter. Jemand, der uns seine Gnade zurechnet, damit wir als gerecht dastehen. Das haben wir gesehen, ist mit Jesus passiert letztendlich. Er ist gekommen, ist für uns gestorben, hat unsere Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdienen. Denn wir haben gesehen, der Sündensold ist der Tod, den wir verdienen. Und wir haben auch gesehen in den Ausführungen vorher, den Tod, den wir verdienen, ist nicht der normale Tod, den wir sterben, wenn wir alt werden oder einen Unfall haben oder was auch immer. Es ist der zweite Tod, den die Bibel beschreibt, die ewige Trennung von Gott. Das ist dieser Tod, den die Menschen erfahren werden, die als zweites wieder auferstanden sind, nach den 1000 Jahren, nach dem Millennium, die dann erfahren werden, die ewige Trennung von Gott. Denn dass Menschen heutzutage leben, hier auf der Erde, ist auch Gottes Gnade. Denn ohne Gottes Gnade kann kein Mensch leben. Denn nur in Gott ist Leben. Wir haben nicht Leben in uns selber. Von daher ist auch das nur ein Geschenk. Aber wenn sich Menschen dagegen entscheiden, gegen Gott, wird Gott die Gnade am Ende zurückziehen. Und die Menschen werden das erleben, was Jesus erlebt hat. Die ewige Trennung, diese Qual, von Gott getrennt zu sein. Wir haben gesehen, dass durch Jesus, wenn wir an Jesus glauben, dass er unser Heiland ist, wir gerechtfertigt sein können. Aber wenn wir uns jetzt mal einen Schritt weitergehen und uns überlegen, wir hatten in den vergangenen Jahrhunderten verschiedene Reformationen, richtig? Sogar einen in Deutschland. Von wem? Luther. Was hat er gepredigt? Wisst ihr das? Rechtfertigung aus Glauben. Ja, er sagt, nur durch die Gnade allein sind wir gerettet. Jetzt stellen wir uns die Frage, ist unsere Botschaft, die wir haben, Rechtfertigung aus Glauben, und die Luther, die Protestanten hatten und auch jetzt predigen, ist es die gleiche Botschaft oder gibt es einen Unterschied? Das ist doch eine sehr gute Frage, oder? Bitte? Machen wir mal einen Test. Wer ist dafür, dass es die gleiche ist? Wer ist dafür, dass es nicht die gleiche ist? Wer könnte erklären, warum es nicht die gleiche ist? Okay? Wer ist sich nicht sicher? Schauen wir uns das Ganze an. Vielleicht ein paar Fragen zum Nachdenken vorher. Wenn es die gleiche wäre, warum sollten wir Menschen dann zu uns rufen, zu den Siebenten-Tags-Adventisten zu kommen? Machen die Baptisten auch? Siebenten-Tags-Baptisten. Es gibt auch andere Denominationen. Es gibt evangelikale Gruppen, wie heißen die, Pfingstler, die halten den Sabbat. Heiligtumslehre nicht? Okay. Was bedeutet das? Bitte? Okay, das sind Prophezeiungen, die sie nicht haben, aber retten uns Prophezeiungen? Wir lösen das alles auf. Bitte? Sie haben die dreifache Engelsbotschaft nicht? Okay, bitte.
Also Luther hat bloß die eine Seite beleuchtet, aber die andere nicht.
Okay. Luther hat eine Seite beleuchtet von Rechtfertigung und Glauben, die wir gestern angesprochen haben. Richtig? Das heißt, Jesus ist unser Stellvertreter und nur durch ihn haben wir überhaupt Zugang zu Gott, weil er unsere Strafe auf sich genommen hat. Wenn wir ihn als Heiland annehmen, ist es der erste Schritt. Weil wir müssen uns überlegen, weil wenn wir keine besondere Botschaft hätten, der Welt zu geben, die dreifache Engelsbotschaft, was ja eng verbunden ist auch mit der Heiligtumslehre, welche Daseinsberechtigung hätten wir denn überhaupt als Adventisten? Wieso hat Gott das Volk der Adventisten aufgerufen, es zu predigen? Ja? Und wir werden heute alles erläutern. Alles hat auch ein bisschen damit hier zu tun, wie schon gesagt wurde, mit der Heiligtumslehre, bitte. Geisterweissagung, hast du vollkommen recht, aber ich möchte jetzt nicht die ganzen Denominationen aufzählen, die auch einen Propheten haben, angeblich. Ja? Also, aber ich weiß, was du meinst, das ist völlig richtig. Ja? Deswegen wollen wir uns anschauen, was gibt es da mehr? Und die erste Frage, die wir vorher beantworten und eine kurze Einleitung machen, ist folgendes. Wir haben gesagt, Jesus hat die Schuld bezahlt, richtig? Wo hat er die Schuld bezahlt? Am Kreuz. Jetzt überlegt mal. Es gibt die Aussage, Jesus hat am Kreuz alles getan. Und für uns ist alles vollbracht. Überlegt mir das mal, es ist alles vollbracht am Kreuz. Ist diese Aussage so völlig richtig? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Wer sagt ja? Hat Jesus alles, ich betone, alles am Kreuz vollbracht?
Ja, das, was wir machen müssen, müssen wir machen. Aber das, was er machen kann,
es geht um alles. Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig war. Es war, ohne das würde es ja nicht gehen. Er hat für uns den Preis gezahlt, aber es ist alles gewesen.
Nein, er hat die Tür aufgemacht.
Eine Tür aufgemacht? Ich gebe dir völlig recht, aber war das alles? Eine zweite Frage, die sich da gleich daran anschließt. Wenn man denkt, er hat alles vollbracht am Kreuz, warum ist Jesus dann über 30 Jahre auf der Erde gewesen und hat für uns gelebt? Er hätte doch einfach auf die Erde kommen können, sterben, wenn es ums Sterben geht, und das war's.
Das meint er mit offene Tür. Er hat es gelernt.
Genau. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Versteht ihr die Frage? Warum hätte dann Jesus über 30 Jahre auf der Erde leben sollen? Bitte?
Die Auferstehung ist ja der wichtige Punkt eigentlich zum ewigen Leben, weil er die Wahrheit, der Weg und das Leben ist, dahin das Leben.
Richtig? Hinführt. Alles mit dem Kreuz, mit Auferstehung ist sehr wichtig, völlig richtig, ja? Und ohne das geht es auch nicht. Die Frage ist aber, ob es alles ist. Die zweite Frage, die sich dann richtet, diesbezüglich nicht nur, was er die 30 Jahre, warum überhaupt 30 Jahre auf der Erde gelebt hat oder etwas mehr. Die zweite Frage, die sich dann richtet, ist auch, was macht Jesus denn dann jetzt? Oder? Ich meine, wenn es damals alles vollbrachte, wieso ist er nicht gekommen, hat die Gläubigen gerettet? Und aus wär's? Warum so lange warten?
Also ich meine, er hat uns den Weg gezeigt, wie wir ihm nachfolgen können. Mhm. Er hat einfach den Weg auch mit den ganzen, sagen wir mal, Gott anbeten und wie wir uns verhalten sollen. Also das meinte ich, damit wir das nachkommen können. Mhm. Also und er hat uns das ermöglicht und wenn wir das nicht tun, dann liegt das an uns.
Richtig, bitte.
Und er hat uns die Chance gegeben, auch wenn so, wie ich das jetzt verstehe, ist das auch eine Willenssache, sich Gott zu nähern, durch Buße, durch Vergebung der Sünden, bewusst sich für Gott zu entscheiden, dass er uns nochmal eine Zeit gegeben hat, im Heiligtum zu dienen, dass wir unsere Sünden bereuen können, dass wir das Wissen, dass wir das ewige Leben haben, wenn wir zu ihm kommen. Das heißt, es ist eigentlich eine Zeit der, ja, wie soll ich sagen, nochmal ein Lernprozess.
Mhm. Darauf kommen wir dann gleich. Danke. Okay. Das heißt, schauen wir uns erstmal den ersten Punkt an, warum Jesus denn 30 Jahre hier auf der Erde gelebt hat, beziehungsweise wie er denn gelebt hat, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Der erste Schritt, was wir verstehen können, was, und ich möchte nochmal betonen, all das, was gestern und was ich heute hier euch präsentiere, ist einfach nur eine Zusammenstellung, eine kurze Zusammenstellung, was Geist der Weissagung sagt und was Jones und Wegener gepredigt haben. Ich habe da nichts mit irgendwie impliziert, ja, sondern es sind einfach nur Ausschnitte davon und ein bisschen verkürzt, weil die Zeit reicht nicht aus, alles darzustellen. Die erste Frage, die wir uns anschauen müssen, ist, als Jesus auf die Erde gekommen ist, es hat ja einen Sinn gehabt. Aber wie ist er auf die Erde gekommen? Ist er nur als Mensch, nur als Gott? Oder hat er irgendwelche Vorteile uns gegenüber gehabt? Das ist die Frage, die wir uns als erstes stellen müssen, damit wir den Rest besser verstehen.
Ja, indem, dass er wirklich weiß, wie uns geht, wenn wir Schmerz haben, wenn wir Trauer haben, wenn wir, also er, da er selber Mensch war auch zugleich, kann er uns jetzt ganz wunderbar verstehen.
Mhm. Kommen wir gleich auf den Punkt. Ich mache es kurz jetzt, weil die Zeit ein bisschen voranschreitet. In Philipper 2, und es gibt andere Texte, wenn wir anschauen, Jesus war Gott und hat sich erniedrigt zu uns Menschen und wurde Mensch. Er hat seine Gottheit, seine Kraft als Gottheit beiseite gelegt und hat alles hier auf der Erde aus dieser Kraft gelebt, die wir auch leben können. Aber die Frage ist, ob er irgendwelche Vorteile hatte beispielsweise. Und schauen wir uns dazu einen Text an in Römer Kapitel 8. Erstmal, Römer Kapitel 8. Vers 3. Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Kurz zusammengefasst, Jesus ist auf die Erde gekommen und hat welches Fleisch auf sich genommen? Das sündige Fleisch. Das heißt, er hat dieses Fleisch angenommen, wie wir jetzt auch. Nicht ganz. Ellen White beschreibt es, es war 4000 Jahre verdorben von der Sünde. Das heißt, von Generation zu Generation ist der Körper degeneriert. Und Jesus hat diesen Körper angenommen. Lesen wir noch einen Text, der es nochmal verdeutlicht. In Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Und lasst uns ab Vers 14 lesen, bis 18 dann. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er an denselben gleichermaßen teilhaftig geworden. Hier haben wir wieder die Kinder, vorher wird von den Kindern gesprochen, und er hat gleichermaßen Anteil an dem Fleisch genommen, damit er durch den Tod zunichte mache den, der die Gewalt des Todes hat, das ist der Teufel. Er hat unsere Natur angenommen, damit er die Gewalt des Teufels zerstört. Und erlöste die, die durch Furcht des Todes im ganzen Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Das heißt, er hat den Körper angenommen, den Abraham auch hatte, der Nachkommenschaft Abrahams. Wie war Abraham? Hatte Abraham irgendeinen Vorteil uns gegenüber? Nein, es war auch sündiges Fleisch, was er hatte. Vers 17, daher muss er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ein wichtiger Punkt, was schon erwähnt wurde, ist, erst deswegen hat er unsere Gestalt angenommen, hat so viele Jahre hier für uns gelebt. Ihr müsst euch vorstellen, Gott erniedrigt sich und lebt als Mensch. Und nicht als Mensch, dass er zum Beispiel die Natur eines Engels genommen hat. Nee. Nicht, dass er die Natur Adams genommen hat vor dem Sündenfall. Nein. Er nimmt sich die gefallene Natur. Damit er, wo er selbst gelitten hat und versucht worden ist, damit er uns helfen kann. Und in Kapitel 4, Vers 15, Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist, in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde. Er ist so versucht worden wie wir, aber ohne Sünde. Er hat uns ein Leben vorgelebt, wie man leben kann, wenn man mit Gott verbunden ist. Auf den Punkt kommen wir gleich zu sprechen. Wir haben auch gesehen, dass wir einen Fürsprecher haben, der für uns wichtig ist. Ein Mittler, ein Hohepriester, der wo dient? Im himmlischen Heiligtum. Ich möchte kurz ein Zitat lesen von Ellen White, das nochmal verdeutlicht. Aber wenn wir Hebräerbrief lesen, sehen wir, wie wichtig dieses hohepriesterliche Amt ist. In Hebräer Kapitel 8 steht geschrieben, in Vers 1 bis 5, das ist nun die Hauptsache. Und wenn es eine Hauptsache ist, ist das das Wichtigste. Das heißt, dass Jesus für uns als Hohepriester dient. Ellen White schreibt im Review and Herald vom 4. Februar 1890, das Mittleramt Christi, die großen und heiligen Geheimnisse der Erlösung werden von dem Volk, das beansprucht, mehr Licht als alle Völker des Erdkreises zu haben, nicht studiert und verstanden. Wäre Jesus persönlich auf Erden, würde er viele, die behaupten, an die gegenwärtige Wahrheit zu glauben, mit den Worten anreden, mit denen er sich an die Pharisäer wandte. Ihr irret und wisset die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Das Mittleramt Christi und die großen heiligen Geheimnisse der Erlösung. Ellen White verbindet das in einem Kontext. Bedeutet, Jesus hat für uns gelebt und das war wichtig, damit er uns vorlebt, wie man mit der Kraft Gottes lebt. Er ist für uns gestorben und auferstanden und unseren Preis bezahlt, den wir eigentlich verdienen, ist auferstanden, damit wir die Hoffnung haben, auch einmal nicht für ewig hier zu sein. Aber er ist momentan auch als Mittler, als Hohepriester im himmlischen Heiligtum und dient für uns. Und Roman hat es ja schon erklärt, was er da letztendlich macht. Wir leben ja im Versöhnungstag, wurde gesagt. Und in Offenbarung lesen wir ja, dass wir die 144.000, die Gott lebendig wiedersehen werden, die folgen dem Lamm nach, wohin es auch hingeht. Wo ist das? Wer ist das Lamm Gottes? Sicherheitshalber. Jesus ist das Lamm Gottes, danke. Wo befindet sich jetzt Jesus momentan? Wer aufgepasst hat? Im Allerheiligsten. So, das heißt, wir sollen hier sein. Hier? Oder hier? Oder wo sollen wir nachfolgen? Wo befindet sich Jesus jetzt? Im Allerheiligsten. Roman hat es angesprochen. Es gibt Verse, die sagen, wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist, im Petrusbrief. Das heißt, so sein, wie Gott. Denn am Anfang schuf Gott die Menschen nach seinem Ebenbilde, nach seinem Charakter. Das war am Anfang Gottes ursprüngliches Ziel. Durch die Sünde haben wir diese Herrlichkeit Gottes verloren, seinen Charakter. Und die Aufgabe der Erlösung ist wieder, uns zu diesem Zustand hinzubringen. Die Frage ist nur, wann? Hier schon auf der Erde? Oder wenn wir im Himmel sind? Schauen wir weiter. In Matthäus, Kapitel, schaue ich gleich, Matthäus in der Bergpredigt, sagt, ich glaube, es ist Kapitel 5, wenn mich hier alles täuscht. Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn wir den Kontext anschauen, der da geschrieben steht, sehen wir, dass es um die Liebe geht. Wir sollen unsere Feinde lieben und so weiter. Es geht um die Liebe. Gottes Liebe ist vollkommen. Und der Anspruch, der hier besteht, ist, wir sollen auch in der Liebe vollkommen sein, wie Gott. Wie wirkt sich diese Liebe von uns nach außen denn aus? Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, könnt ihr tun, was ihr wollt. Haltet meine Gebote. Steht das so? Ziehen wir das Ganze jetzt im Kontext zu der dritten Engelsbotschaft. Wie steht es da geschrieben? Der Schluss. Hier ist die Geduld der Heiligen, Offenbarung 14, Vers 12, die da versuchen, die Gebote Gottes zu halten und versuchen auch den Glauben Jesu zu haben. Die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Wir kommen gleich näher darauf ein. Wir sehen hier die Verbindung. Wenn wir Gott lieben, halten wir die Gebote. Aber wir haben auch schon bei Roman gesehen, Gebote Gottes zu halten heißt nicht, ich lüge dich an, ich bring dich um oder stehle was von dir oder was immer. Wir haben gesehen, dass es viel weitgreifender ist und Jesus hat es ja in der Bergpredigt ja auch erklärt. Und letztendlich kommt es ja darauf an, was ist im Herzen? Hege ich im Herzen irgendwelche schlechten Gefühle gegen jemanden und will ihm das oder jenes sagen? Es kommt aufs Herz drauf an. Lesen wir vielleicht noch einen Text in Prediger, Kapitel 12. Tut mir leid, wenn es ein bisschen schnell ist. Wenn jemand Fragen hat, bitte gleich danach stellen. Wir haben genügend Zeit bis morgen früh. Prediger 12, Verse 13 und 14. Steht geschrieben, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Was für eine Summe? Die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Kann ich in euer Herz gucken, was drin ist? Kann es Gott? Wird es einmal offenbar werden? Es wird offenbar werden. Und es wird vor Gericht gebracht werden. Es geht nicht nur darum, was ich tue, sondern es fängt im Herzen an. Aber wenn ich im Herzen gute Absichten habe, wird es sich auch nach außen ausdrücken? Ja. Andersrum, wenn ich schlechte Sachen im Herzen hege, wird es sich immer nach außen ausdrücken? Nein, wir können manchmal Sachen verstecken. Ja? Ich meine, wenn wir uns selber mal anschauen, ist es doch meistens so, in den schwierigen Situationen sehen wir doch, wo es dann meistens fehlt, oder? Man wird laut, man sagt dies, jenes oder wie auch immer. Und man sieht, was im Herzen eigentlich verborgen ist manchmal. Auf diesen Punkt kommen wir auch später nochmal. Das heißt, Menschen können auch Sachen verbergen nach außen. Man kann sich super nettlich und freundlich sein und denken, ah, hoffentlich haben wir bald das Gespräch beendet und ich will schlafen gehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wir können gute Schauspieler sein manchmal. Ja? Aber es muss im Herzen eine Veränderung stattfinden. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben auf der einen Seite Gottes Gerechtigkeit, die uns gegeben wird. Ich lese gleich ein Zitat. Die zugerechnet wird, weil wir selber nicht die Gerechtigkeit von uns haben. Wir sind alle Sünder. Gott rechnet uns die Gerechtigkeit zu, wenn wir Jesus als Heiland annehmen. Aber dann sehen wir auch hier, dass Gott uns vorgelebt hat, wie wir gerecht leben können. Er sagt uns hier, dass wir seine Gebote halten können. Können wir das von uns alleine? Das funktioniert nicht. Sondern wir brauchen die Hilfe Gottes. Und wisst ihr, wie die Hilfe Gottes ausschaut? Oder das Wort? Es ist seine Gerechtigkeit. In Review and Herald, 1895, Entschuldigung. Die Gerechtigkeit, die uns rechtfertigt, wird zugerechnet. Die Gerechtigkeit, die heiligt, wird verliehen. Oft wird der zweite Aspekt der Gerechtigkeit als Heiligung angesehen. Ja? Aber Heiligung und Rechtfertigung oder Gerechtigkeit sind eng miteinander verbunden, die kann man nicht trennen. Kann ich sagen, die eine nehme ich an, die andere entwickelt sich so von Schritt für Schritt. Wir werden gleich noch ein paar mehr Sachen sehen. Enright schreibt weiterhin, die erstere schafft uns den Anspruch für den Himmel, die zweite macht uns geeignet für den Himmel. Wenn wir einen Anspruch haben auf den Himmel, wir gehen hin, aber wir sind nicht geeignet dafür, kommen wir rein? Nein. Sind denn beide Sachen wichtig? Ja. Und wie wir schon gelesen haben, die dritte Engelsbotschaft ist, die da halten die Gebote Gottes. Wenn wir uns jetzt selber anschauen, inwiefern können wir sagen, wir halten die Gebote Gottes? In allen Punkten. Ich muss als Erstes sagen, es fehlt. Aber das ist die Botschaft, die verkündigt werden soll, richtig? Was für eine Botschaft wäre es, wenn wir etwas den Menschen verkündigen? Die dritte Engelsbotschaft. Wir erzählen über die Liebe Gottes und dass wir ihm treu sein sollen und nicht gegen ihn sündigen, die Gebote halten sollen. Und dann sieht er mich, wie ich dann lüge, vielleicht stehle, aggressiv bei jemandem bin. Was wird er sich denken? Es ist nicht das Gleiche wie die Pharisäer, die viel erzählt haben, nach außen eine fromme Haltung gehalten haben, aber man hat sie gesehen, wie sie letztendlich anders gehandelt haben. Von daher brauchen wir nicht nur die Theorie dieser Wahrheit, sondern wir brauchen auch die Praxis oder die Erfahrung in unserem Leben. Es geht ja darum, das heißt, wenn wir diese Botschaft predigen, haben wir gesehen, das ist ja auch der laute Ruf, der kommt, richtig? Was passiert denn mit der Verkündigung dieser Botschaft, wenn sie angenommen ist, und der laute Ruf, welches Ereignis kommt dann auch? Was haben wir gelernt in den letzten 2 Tagen? Was wird herabregnen? Der Spätregnen, der uns die Kraft geben wird, mit Vollmacht das Werk zu vollbringen, aber auch, was wird er mit uns machen? Uns versiegeln. Wie können wir uns ein Siegel vorstellen? Wenn ein Brief versiegelt wird, ja, kann man ihn danach aufmachen und verändern? Fertig. Richtig? Okay. Brief ist versiegelt. Jetzt haben wir in uns verschiedene Sünden, die innen drin sind. Sachen, über die wir nachdenken, schlecht über Menschen denken, kritisieren, was auch immer, was es alles gibt, so verborgene Sünden. Jetzt kommt der Spätring, er versiegelt uns. Bleiben diese Sachen in uns drinnen? Sie würden dann bleiben, wenn wir theoretisch es nehmen. Können wir so in den Himmel kommen dann? Was würde es dann vollbringen im Himmel, wenn wir so in den Himmel kommen würden? Es wird doch wieder eine Rebellion. Wieder Sünde würde auftreten, das Problem wäre nicht gelöst. Deswegen ein kurzes Zitat. In Christus kommt bald ist eine Zusammenstellung. Einmal steht es in frühen Schriften und einmal Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5. Ich sah, dass keiner an der Quickung, es wird vom Spätregen gesprochen, teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zum Herrn kommen und ernstlich danach trachten, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Zeugnisse Band 5. Unsere Aufgabe ist es, die Schwächen in unserem Charakter zu überwinden und uns von jeder Sünde zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, so wie der Frühregen über die Jünger am Pfingsten kam. Sehen wir, wie gewaltig diese Aufgabe für uns ist? Wenn Jesus in 2 Wochen kommen würde, wo würden wir stehen? Wir sollen dem Lamm nachfolgen, wo es ist. Konnte der Hohepriester mit Sünde hier reingehen oder der Priester? Hier kann keine Sünde sein. Die Sünden, haben wir vom Roman gelernt, sammeln sich hier auf. Und was macht der Hohepriester im Himmel, Jesus? Er versöhnt sie. Er hat ein Werk hier zu tun. Wann kann er dieses Werk abschließen? Wenn alles gereinigt ist, wann wird das sein? Ja, bitte? Ist doch logisch, oder? Wenn er immer dieses Werk der Sündenversöhnung hier erledigt für uns. Wird er immer so lange hier arbeiten, bis Sünde da ist, bis sein Volk, das vorgibt, Sünde tut. Aber wenn sein Volk vorbereitet ist, dann kann er auch den Schritt gehen und das priesterliche Gewand ausziehen und als König auf die Erde zurückkommen. Versteht ihr jetzt, warum Jesus' Wiederkunft noch nicht gekommen ist? Bitte? Gerne. Es gibt Jein, kann man sagen. Ja und Nein. Auf der einen Seite, es wird nicht unendlich so weitergehen. Wenn das die Sünde über Maß genommen hat, so wie es zu den Tagen Noahs war, zu den Tagen Sodom und Gomorra, wenn Gott das sieht, dann sagt er, ich kann nicht mehr warten, ich komme. Aber wir sehen auch aus den Erfahrungen damals, Jesus hätte auch schon vor über 100 Jahren kommen können, wenn das Volk bereit gewesen wäre. Bitte?
Ich denke, Jesus wäre die Mission gestellt, wenn jeder Mensch sich entschieden hat. Nicht, dass jedes für sich gereinigt ist, sondern wenn jeder Mensch sich entschieden hat, für Gott oder gegen Gott, dann ist das Werk im Heiligtum beendet. Dann ist er kein Fürsprecher mehr, sondern geht aus dem Heiligtum dann raus.
Wenn du dich entschieden hast, okay? Bis der letzte, was bedeutet entscheiden?
Für Gottes Gebot Gottes Gebot oder?
Was meinst du mit Entscheidung? Wenn du dich entscheidest, nach Hause zu gehen und deine Wäsche zu waschen, du entscheidest dich hier, wenn du nach Hause kommst, die Wäsche zu waschen. Nach Hause kommst, aber die Wäsche nicht wäschst, was ist dann passiert? Was ist mit deiner Entscheidung? Wenn ich mir entscheide, Gott treu nachzufolgen, seine Gebote zu halten, es aber nicht mache, was ist mit meiner Entscheidung? Wie viel wert ist sie? Bitte? Ja, das ist ja richtig. Aber solange, auf der einen Seite, Gott in Petrus' Brief steht da, er hat Geduld mit uns und verzieht nicht seine Verheißung, zu kommen, so hat Geduld mit uns, dass wir alle gerettet werden. Und wer zieht das auf uns? Und wenn wir das himmlische Heiligtum verstehen, bedeutet das, Jesus reinigt momentan und versöhnt die Sünden. Stimmen wir da alle überein? Oder dass Jesus die Sünden versöhnt momentan? Er hat also Arbeit sozusagen. Aber solange das Volk Gottes, das vorgibt, an ihn zu glauben, immer noch sündigt, wie soll er dann auf die Erde kommen? Versteht ihr? Das ist der eine Aspekt. Er wird es nicht ewiglich machen. Es gibt einen Zeitpunkt, wenn er sagt, das Maß ist übervoll. Das Volk, was auf der Erde ist, das, was bereit ist, ist bereit. Ich kann nicht länger machen, warten, weil die Sünde überhand genommen hat. Wie zu der Zeit Noahs. Noahs hat 120 Jahre gepredigt und es kam ein Tag und die Leute haben sich entschieden. Letzte Frage, dann müssen wir ein bisschen weitermachen. Fragen können wir auch danach klären, bitte. Das war nur ein kleiner Hinweis, richtig. Was wichtig ist, dass wir verstehen, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Wir haben vorhin gelesen, wir haben gesehen, wir sollen die Gebote halten. Und wenn wir Gebote halten, was ist das Brechen der Gebote? 1. Johannes 3, Vers 4? Sünde. Wenn ich die Gebote halte, wie viel Sünde mache ich dann? Stimmen wir dazu, dass wir dann nicht mehr sündigen? Ja? Bedeutet, wenn ich die Gebote Gottes vollkommen halte, dann sündige ich nicht mehr. Und wie wir hier gelesen haben, vorhin, bevor der Spätregen kommen kann, muss jeglicher Sieg über jede Sünde erlangt werden. Die Frage, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr aufhalten, wie ob es weiß oder nicht. Kann jeder danach fragen, selber studieren, selber lesen. die wichtigere Frage ist noch, wie erlange ich denn das? Wie kann ich siegreich mit Jesus sein? Ganz kurz bitte, weil wir müssen uns beeilen. Ja.
Es gibt einmal die kontinuierliche Sünde und es gibt einmal die Übertretung, die einen übereilt. Und da macht man einen deutlichen Unterschied. Und er sagt, wer Sünde tut, der beständig sündigt, der in diesem Geist lebt, der kennt Gott nicht, der hat Gott nicht gesehen. Und dann schreibt er ja aber im selben Atemzug, wenn aber jemand von euch sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher. Aber das heißt nicht, dass das Menschen sind, die aus Gewohnheit regelmäßig dauernd sündigen und ständig Sünde tun und denen das nicht auffällt, sondern dann sind es Leute, die das merken, und zwar ziemlich schnell wahrscheinlich merken, hoppala, das war jetzt ein Fehler und das hat jetzt Jesus sehr betrübt, und die dann gehen auch und wirklich bereuen und die dann die Sündenvergebung auch empfangen wollen. Und das macht schon einen Unterschied.
Gut, wir kommen zu dem Aspekt, in dem wie wir mit Jesus leben. Das heißt nicht, dass ich von heute auf morgen nicht mehr sündigen werde. Das will ich nicht damit sagen. Aber verstehen wir den Punkt, wenn hier steht, über jegliche Sünde, ist Gewohnheitssünden und aus Versehen Sünden mit drinnen. Weil wenn Jesus als Fürsprecher nicht mehr da ist, kommt und wir eine Sünde begehen, ja, wer soll dann hier Fürsprache für uns halten? Ganz kurz bitte. Ich gebe dir teilweise recht, weil Gott kennt die Absichten der Menschen.
Ja, natürlich.
Und von daher... Von daher, er weiß im Voraus, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite, ja. Jeder hat die Gelegenheit gehabt, bis dahin sich für Gott zu entscheiden. Und wenn ich mich nicht für Gott entscheide, habe ich schon eine Entscheidung getroffen. Ich muss es aktiv tun, für Gott mich zu entscheiden. Mache ich das nicht, sage ich nur, ja, schau mal, habe ich mich auch schon entschieden. Ja, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Von daher, ja. Gut, aber lass uns viel mehr schauen. Der wichtigere Punkt ist, und die Zeit läuft weg. Ich will mir vergeben, dass ich noch 10 Minuten in Anspruch nehme. Mindestens. Wir wollen nämlich schauen. Ihr habt zu viele Fragen gestellt. Ich habe gesagt, die Fragen danach stellen. Ja? Kein Problem, die Fragen können wir alle danach noch klären. Aber wenn wir jetzt so einen Abschluss machen, vielleicht... sind einige Leute schon, haben sehr Schwierigkeiten mit Sitzen. Ja. Gut, die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie wollen wir das denn vollbringen, letztendlich die Gebote Gottes zu halten? Wir haben festgestellt, wir können es nicht von uns selber tun. Richtig? Lesen wir mal einen Text, 1. Johannes 5, Vers 3. Ich geschrieben, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind unaussprechlich schwer. Nicht schwer? Deine Übersetzung, okay. Wer kann aus Erfahrung sagen, dass Gottes Gebote zu halten nicht schwer sind? Sind nicht schwer? Ja? Wenn dich jemand beleidigt und schlecht mit dir umgeht, du sagst kein böses Wort zu ihm, also sind es doch schwer?
Da geht der Blutdruck schon hoch.
Ja? Okay. Ich meine, wenn alles gut um uns herum ist, von daher, da ist es kein Problem. Alles Friede, jeder geht mir nett um und tut alles, was ich sage. Kein Problem damit, läuft alles gut. Aber in den schwierigen Situationen sehen wir dann, wo die Herausforderung ist. Ganz kurz.
Negativ auch. Und das ist unser Problem, dass
Richtig. Vollkommen richtig. Ja, es ist einmal, und wir haben das gestern angeschaut. Jesus kann es nur füllen, vollkommen, wenn unser Ich gestorben ist. Darauf wollen wir heute nicht eingehen, was haben wir gestern angehört. Aber hier steht die Liebe zu Gott. Und das Gebote halten ist nicht schwer. Jesus sagt in Matthäus 11, 28 bis 30, dass sein Joch auch ziemlich schwer ist, oder? Wie steht das drin? Auch leicht ist. Das heißt, die Frage, glauben wir das, dass sein Joch leicht ist? Glauben wir, dass die Gebote zu halten nicht schwer ist? Zwei Sachen, die wir da berücksichtigen müssen. Einmal haben wir gestern angeschaut, dass wir, wenn wir wahre Reue sehen, was Mario und Roman noch erzählt haben, wenn wir täglich anschauen, wie Jesus gut zu uns ist, wir Liebe empfinden werden. Wenn mich jemanden liebe, dann werde ich seine Gebote halten, steht hier drinnen. Das heißt, wir müssen auf Jesus schauen, damit wir ihm ähnlicher werden. Und desto mehr wir darauf schauen, desto besser werden die Gebote halten. Machen wir das nicht, haben wir keine Chance, die Gebote zu halten. Weil einfach nur so zu halten, wird nicht funktionieren. Es muss Liebe als Motivation sein. Deswegen muss ich nachdenken, was er für mich getan hat. Zweiter Punkt, lass uns 2. Petrus Kapitel 1 anschauen. Verse 2 und 3. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil durch die Erkenntnis Gottes, Jesu und unseres Herrn. Ganz kurz, hier steht, dass Gnade uns immer reichlicher zuteil wird. Steht das bei euch auch so? Was bedeutet das, dass die Gnade immer reichlicher zuteil ist? Heißt es, dass wir immer mehr sündigen und dann brauchen wir immer mehr Gnade? Weil es gibt ja diesen Vers, wo die Sünde umso stärker oder größer wurde, ist die Gnade umso mächtiger? Wachstum in der Gnade? Ja, Wachstum in der Gnade. Was für eine Gnade? Dass Jesus unsere Sünden vergeben hat, oder? Richtig? Und wir sehen es in Vers 3. Steht beschrieben da. Müssen nur lesen. Wie steht es bei euch? Bei mir steht, wie seine göttliche Kraft uns alles. Wie fängt es bei euch an? Bitte? Da. Wie oder da bezieht sich auf was? Wie, da, deshalb. Es ist im Kontext auf das, was vorher drin steht. Wie seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch die Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns alles geschenkt durch Jesus Christus. Alles. Nicht nur, dass er die Schuld aufgenommen hat, sondern er schenkt uns auch seine Gnade, dass wir so leben können, wie er will. Die Frage ist, glauben wir das? Wenn die Versuchungen kommen, und oft übereilt uns das Ganze, manchmal haben wir doch das Gefühl, es ist leichter zu sündigen, als das Richtige zu tun. Aber da stellen wir uns die Frage, was ist stärker? Ist Gott stärker oder Satan? Gott. Ist die Sünde stärker oder die Gnade? Die Gnade. Aber warum fallen wir dann so oft?
Ja, hat Jesus mal gesagt, niemand kommt zu mir, wenn mein Gott zu mir nicht führt. Also das heißt, Gott wird uns, wenn wir wollen, wenn wir uns öffnen, Gott werde uns eigentlich schon durch seine Gnade und seine Liebe entweder zurechtweisen oder irgendwie auch immer unser Herz verändern, dass wir an der richtigen Strecke bleiben. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir das als eigene Kraft lernen können.
Wir können es nicht aus eigener Kraft tun.
Sache und bemerken es gar nicht, dass das falsch ist. Sondern ganz
das ist wieder
in gute Absicht und
ein anderer Punkt.
Einzige, dass uns Gott daraus bringen kann.
Natürlich. Unsere Aufgabe ist es nicht, wie Roman schon gesagt hat, dass wir ständig darüber nachdenken, was ist falsch. Der Heilige Geist wird uns an alles erinnern, was Sünde ist. Wir müssen Zeit mit Gott verbringen, dann wird er uns das zeigen. Aber ein Punkt ist, wir müssen verstehen, dass Gott viel stärker ist als Satan. Und dass er uns alles gibt, um ein siegreiches Leben zu führen. Und wie funktioniert das? Lassen wir uns einen Text anschauen, in Hebräer Kapitel 12. Danach schauen wir noch ein Beispiel an und dann sind wir fertig. Merk sie dir für später. In Hebräer Kapitel 12 sehen wir vorher in Kapitel 11, wie Menschen, das ist die sozusagen die Ruhmesliste der Gläubigen, wie sie aus Glauben gerechtfertigt wurden, ja? Und das sind alle Menschen aus dem Alten Testament, nicht aus dem Neuen. Und dann wird geschrieben, darum auch wir, also deswegen, was vorher geschrieben steht, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alle Last und die Sünde, die uns immer umringt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Das heißt, wenn wir die Sünde lassen, wo ist sie dann? Hier? Hier? Weg von mir, oder? Das sagt der Text. Aber wie funktioniert das in diesem Kampf, die Sünde abzulegen? Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist sowohl der Anfänger unseres Glaubens als auch der Vollender. Bedeutet, wir brauchen von Anfang bis Ende den Glauben. Und wenn der Glaube vollendet ist, wie stehen wir da? Siegreich. Richtig? Wir müssen von Anfang bis Ende auf Jesus gucken. Ihr habt dich gesehen. Kannst du schon später? Dankeschön. Indem wir auf Jesus hinschauen und er wird uns vollbringen. Wie funktioniert es praktisch? Wenn wir Herausforderungen haben in unserem Leben, egal was es ist, sei es, dass jemand mich persönlich angreift, Stress, was auch immer, wo soll ich denn hinschauen? Wie oft machen wir das, dass wir dann auf Jesus schauen und sagen, Herr, ich kann ohne dich nicht. Du musst es in mir wirken, das Wollen und Vollbringen. Du bist der Anfänger und Vollbringer. Wenn wir das lernen, deswegen schreibt Ellen White, so oft wir ihre Schriften lesen, wir sollen Glauben üben. Üben, üben, üben. Welcher um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er hat auf das geschaut, die Freude, die auf ihn wartet. So konnte er alle Schwierigkeiten überwinden. Wie können wir das? Indem wir auf ihn schauen und sehen, was er für uns getan hat, damit wir diese Freude einmal mit ihm erleben können. Wenn die Herausforderung kommt, sei es, dass ich etwas reagieren will, sei es, dass ich meinen Willen umsetzen will. Es gibt so viele Sachen und jeder weiß in seinem Herzen, wo es letztendlich fehlt. Ich muss auf Jesus schauen und wenn ich auf ihn schaue und sehe, was er für mich gelitten hat, egal welche Sünde ist es auch beispielsweise, mit dem wir kämpfen und sagen, ja, ich möchte das ja ablegen, aber ich kann nicht so richtig, oder mir gefällt, ich meine, wir haben kein Problem mit Sünden, die uns nicht gefallen, oder? Weil die machen wir nicht. Oder? Macht irgendjemand Sünden, die ihm nicht gefallen? Selten. Außer man wird provoziert und kommt was raus. Ja? Das ist da, was wir nicht wollen und dann kommt es raus. Aber sei es, dass ich etwas esse, mich kleide, wir haben so eine Liste, am Sabbat tun, nicht tun. Ich mache ja nur die Sachen, weil sie mir gefallen und ich habe dadurch am meisten Schwierigkeiten, oder? Aber wie sieht es aus, wenn ich sehe, was Jesus für mich durchlebt hat, damit ich einmal gerettet werde? Was ist mir dann mehr wert? Die Sünde, die ich tue? Oder Jesus, dass ich ewiges Leben habe? Ich habe schon einige Male in meinem Leben darüber nachgedacht. Und als ich darüber nachgedacht habe, wisst ihr, wie die Sünde oder das, was ich geliebt habe, wie klein sie geworden ist? Zu sagen, Jesus, du hast so viel mehr getan. Was ist das, dass ich das aufgebe? Und wenn wir diesen Schritt gehen, wird auch Jesus unser Herz verändern. Er wird unsere Gefühle verändern. Er wird unsere Einstellung ändern. Das, was wir früher liebten, werden wir hassen. Das, was wir hassen, werden wir lieben. Aber wir müssen lernen, im Glauben voranzugehen. Und wenn wir die Geschichte, liest euch durch, 2. Chroniker Kapitel 14 oder 20, wo es um Asa oder Josaphat geht. Es kommt eine unbezwingbare Armee, aber er verlässt sich nur auf Gott. Und der Herr sagt, ich will für euch streiten, kämpfen. Herr, unser Gott will für uns kämpfen und streiten. Wir müssen nur uns und Gott übergeben. Aber dieses Nur ist das größte Problem. Denn Ellen White schreibt, der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der je ausgefochten wurde. Aber wenn wir das schaffen und das üben, sagen wir, ja, ich möchte eigentlich viel lieber in Anführungszeichen sündigen, das tun, was schlecht ist. Aber dann sage ich, Herr, aber ich weiß, was du, und darüber nachdenke, auf Jesus schauen, was du für mich getan hast. Die Sünde wird so klein. Und dann kann Gott auch das Wollen und Vollbringen uns vollbringen. Er wird unsere Gefühle oder Süchte oder was es auch immer ist, ändern. Wir müssen aber auf Jesus schauen. Machen wir das nicht, kann er uns nicht verändern. Wir müssen nicht alleine hier kämpfen. Und zum Abschluss möchte ich eine Erfahrung, die ich gelesen habe, noch kurz mit euch teilen, weil sie so für mich bemerkenswert war. Es geht darum, es fing vor 43 ungefähr Jahren an in Amerika, in Winchester. Und Dick hatte einen kleinen Sohn, er hieß Rick. Er wurde geboren, die Namen sind wahr. Und als der Sohn zur Welt kam, gab es Komplikationen mit der Geburt und die Nabelschnur hatte sich irgendwie, ich glaube, um den Hals gewickelt, sodass die Luftzufuhr geschädigt wurde und er letztendlich auf die Welt kam, aber behindert. Die Ärzte haben gesagt, er wird immer behindert bleiben. Es gibt keine Hoffnung. Es wird auch keine Hoffnung geben, mit ihm zu kommunizieren. So wuchs er auf und die Eltern haben nicht die Hoffnung aufgegeben. Sie haben ihn zu Ärzten verschiedene gebracht und dann meinte mal ein Arzt eigentlich nur aus Spaß, erzähl mal einen Witz. Er hat es gemacht, der Junge hat gelacht. Irgendetwas war da. Und irgendwie haben sie es hingebracht, dass sie einen Computer angeschlossen haben, weil er konnte nicht reden, wo er dann seine Meinung kundtun konnte. So konnte der Junge ein wenig mit den Eltern kommunizieren. Er hat die Umgebung wahrgenommen, obwohl die Ärzte gesagt haben, er macht das nicht. Und dann kam eine Begebenheit, dass einer der Freunde der Familie das Kind auch einen Unfall hatte. Und sie wurde auch querschnittsgelähmt. Und so wurde ein, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort, wenn es auch für Behinderte so ein Rennen gibt, da gibt es auch ein spezielles, ja, es war keine Paralympics, aber sie haben einfach so einen Wettbewerb gemacht für die Kinder, dass sie auch das, diese Freude erleben. Und die Väter sollten da ihre Kinder in den Rollstuhl tun, ja, und dann mit ihnen laufen. Und da wurde der Dick auch aufgefordert, dies für seinen Sohn zu tun, ob er da mitmachen würde. Und er war konditionell sehr schlecht. Er hat sich das nicht vorstellen können, das überhaupt durchzustehen, diese paar Kilometer zu laufen. Er hätte es nicht mal alleine geschafft, aber mit dem Wagen erst recht nicht. Aber er hat sich zu Herzen genommen, okay, ich möchte da mitmachen, ich mache es für meinen Sohn. Denn der kleine Junge hat ihm mitgeteilt durch diesen Computer, Papa, ich würde das gern tun. So hat er sich reingehängt, um das zu vollbringen für den Sohn. Er hat ein bisschen trainiert und zwischendurch kam der Tag auch. Und als sie dann gelaufen sind und fertig waren, der Vater war fix und fertig. Aber dann tippte der Sohn etwas in den Computer. Er hat geschrieben, Papa, als wir da gelaufen sind, habe ich mich gefühlt, als wäre ich nicht gelähmt. Ich habe mich nicht mehr gefühlt, als wäre ich gelähmt. Als das der Vater gehört hat, hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht, mit dem Sohn auf verschiedene Marathons zu laufen. Er hat sogar teilweise in die Hände genommen gelaufen. Richtigen Marathon. Und er war sogar im mittleren Bereich mit dem Kind zusammen. Weil das Kind gefühlt hat, dass es am Leben ist, wirklich am Leben. Sogar ein Triathlon ist da mit ihm gelaufen. Hinten auf dem Rücken und er ist mit ihm geschwommen. Und als ich das Bild gelesen habe, habe ich mir überlegt, wie sehr tut Jesus für uns das? Unser himmlischer Vater, Jesus, unser Stellvertreter, wie sehr haben Sie alles auf sich genommen und wollen uns tragen? Aber wie oft wollen wir, die wir gehandicapt sind, alleine laufen? Aber wir können es nicht. Und der einzige sichere Schutz ist, indem wir mit Jesus wandeln, indem wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so werden wir Schritt für Schritt bereit gemacht, damit Jesus bald wieder kommen kann. Wollen wir denn nicht lieber im Himmel sein als hier auf der Erde? Ist dann nicht dieser kleine Kampf, den wir hier zu tun haben, es wert? Was sagt ihr dazu? Für wen ist es wert, diesen kleinen Kampf hier zu führen? Damit wir das erreichen, was im Himmel auf uns wartet. Und ich möchte einen kurzen Aufruf machen. Und das, was wir gehört haben, vielleicht sind noch Fragen und wir können sie zusammen auch besprechen. Aber wer möchte die Entscheidung heute treffen und sagen, Herr, ich möchte heute versuchen, den Glauben zu üben, so wie ich gesehen habe, mit dir zu überwinden. Mit dir, denn du kannst es nur allein. Und wenn Schwierigkeiten auftreten, auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wer das gern tun möchte und heute damit beginnen möchte, denn Jesus sagt, in den Schriften wird es immer wieder gesprochen, heute ist der Tag des Heils, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche. Wenn wir eine Entscheidung treffen sollten, dann ist es am sinnvollsten, sie heute, jetzt zu treffen. Wer möchte diese Entscheidung treffen und sagen, ab heute will ich Glauben üben? Und vielleicht wird es auch mal Fehler geben, mal, dass wir hinfallen, aber wir sollen aufstehen und wieder aufschauen auf Jesus. Er wird unseren Sünden vergeben, wie auch Werner gesagt hat, diesen Text. Auch wenn wir dann fallen, wir haben einen Fürsprecher. Noch haben wir Gnadenzeit. Noch will uns Gott vorbereiten. Aber indem wir üben und von Sieg zu Sieg eilen, werden wir immer stärker und stärker mit Gott. Wer möchte diese Entscheidung treffen und sagen, ab heute möchte ich diesen Weg gehen? Wer das gern tun möchte, der möge mit mir hinknien und dass wir zum Schluss noch beten. Unser himmlischer Vater, Herr, hab Dank, dass du auf die Erde gekommen bist, als unser Erlöser und Heiland, dass du ein Leben vorgelebt hast, das uns als Vorbild dient, dass du für uns gestorben bist, auferstanden bist, damit wir Hoffnung haben, einmal mit dir zu sein. Herr, hab Dank, dass du unser Fürsprecher bist momentan, unsere Sünden sühnst und nicht nur das, du willst uns Gnade schenken, dass wir in deinem Fußstapfen auch wandeln können, Herr. Herr, bitte vergib uns, wo wir nachlässig waren, wo wir nicht auf dich geschaut haben, vielleicht wo eigene Interessen mehr Vorrang hatten. Herr, hilf uns, dass wir wirklich, wie du gesagt hast, zuallererstes nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit trachten. Lass uns das als oberstes Ziel und Priorität sein. Und erinnere uns heute, für all diejenigen, die heute die Entscheidung getroffen haben, Glauben zu üben, mit dir siegreich zu sein, erinnere uns daran, wenn die Herausforderung kommt, dass wir auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir täglich in deiner Liebe wachsen und wahre Reue empfinden, denn nur die Liebe ist die richtige Motivation, um deine Gebote zu halten. Herr, sei uns allen gnädig und führe und leite uns. Erfülle uns täglich mit deinem Heiligen Geist, denn ohne ihn können wir nichts tun. Hilf uns, dir jeden Tag näher zu kommen. Das bitten wir dich alles in deinem wunderbaren Namen. Amen.